Wieder da sein darf. Ich möchte heute über eine Frau predigen. Lustig, gell? Eine Frau, deren Sohn sehr bekannt ist aus dem Alten Testament. Er war großer Prophet des Volkes Israel. Und zu jedem großen Mann Gottes gehört ja auch eine Frau dahinter, eine Mutter, ne? Und wir werden uns heute die Mutter näher anschauen. Wir schauen uns heute die Hanna an. Die Hanna, die Mutter des Propheten Samuel. Und ich möchte meiner Predigt den Untertitel geben, dem Herrn unsere Unfruchtbarkeit bringen. Jetzt werden sich die Männer denken, ach, geht mich nichts an, sich zurücklehnen oder vielleicht Ältere oder so. Aber ich möchte uns alle einladen, ob jung, ob alt, ob verheiratet, nicht verheiratet, dass wir einfach unsere Herzen öffnen für Jesus, was er heute zu dir und zu mir sprechen möchte. Man sagt ja, dass man Menschen kennenlernt aufgrund ihren Worten, weil die Worte ja so aus dem Herzen kommen. Und wenn das zutrifft, dann zeigt der Lobpreis von der Hanna, den sie bei der Geburt von ihrem Sohn Samuel anstimmt, sehr viel über ihr Herz. Sie hat da ausgerufen, ich habe ihn vom Herrn erbeten. Und das kommt erst später dann. Genau, Hanna, die hatte ein Herz, das bittet und das empfängt, weil sie wusste, der Herr liebt und er gibt gerne. Doch wie sie da dazu gekommen ist, ihre Geschichte, das wollen wir uns ein wenig näher anschauen, weil das ist nicht ganz so selbstverständlich, wie man sich das vielleicht denkt. Wir schauen ja von vorne. Die Ereignisse, die im Leben von Hanna sind, das war so im Jahr 1135 bis 1090 vor Christus. Das war so das Ende der Richterzeit und so vor den Zeit, bevor die Könige in Israel gekommen sind. Also der Saul, der wurde 1051 eingesalbt und zum König eingesetzt. Und eigentlich war das eine Zeit des geistlichen Niedergangs in Israel. Also Israel hat sich von Gott abgewandt und hat sich durch ihr unstetes Herz einfach ausgezeichnet. Und ja, deren Herzen waren nimmer bei Gott gewesen. Und der Schlussvers im Buch der Richter, der fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Das lesen wir, zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Also man hat nimmer auf die Gebote Gottes gehört, was Gott gegeben hat. Jeder hat das gemacht, was er für gut und für richtig empfunden hatte. Und in dieser Zeit ja lebt Hanna. Und da schauen wir uns jetzt aus dem ersten Buch Samuel, aus dem ersten Kapitel, mal die Verse 1 und 2 an. Weil zunächst wird uns nämlich auch Hannas Mann vorgestellt. Und es war ein Mann aus Ramathim Zophim vom Bergland Ephraim. Der hieß Elkana, ein Sohn Jerochams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tuhus, des Sohnes Zufs, eines Ephratiters. Er hatte aber zwei Frauen, die eine hieß Hanna, die andere Penina. Penina aber hatte Kinder und Hanna hatte keine Kinder. Also Hannas Mann, der hieß Elkana, und sie lebten im Gebirge von Ephraim. Ephraim, das war ungefähr 8 Kilometer nördlich von Jerusalem. Und obwohl er dort im Gebiet Ephraim lebte, gehört er zum Stamm der Leviten. Das können wir im Buch der Chroniker nachlesen. Und kurze Randbemerkung, Klammer, der Ephraimiter Zuf, das bezieht sich nicht auf, dass er zum Stamm Ephraim gehört, sondern auf seinen Wohnort. Weil die Leviten, die waren über die ganzen 12 Stämme verstreut. Also die hatten kein eigenes Gebiet, sondern die haben verstreut gelebt. Und so auch Elkana mit seinen beiden Frauen, Hanna und Penina. Und Hanna war eine zweite Ehefrau von Elkana Elkana hatte zwei Frauen und eigentlich war das nicht Gottes Plan gewesen, weil von Anfang an hatte Gott für den Mann eine Frau geschaffen. Und Gott hat aber die Situation so hingenommen, so wie es auch bei Jakob gewesen ist, der sowohl Lea als auch Rahel zur Frau hatte. Aber da Hannah als erstes genannt wird, war sie wahrscheinlich die erste Frau Elkanas und vermutlich auch die ältere. Aber es gibt dann einen Unterschied zwischen den beiden. Hannah hatte keine Kinder. Penina hatte eigene Kinder, wahrscheinlich 5 oder sogar 6. Und es ist gut möglich, dass Elkanah Penina noch geheiratet hatte, weil Hannah unfruchtbar war. Lesen wir weiter, die Verse 3 bis 5. Dieser Mann ging nun Jahr hinauf aus seiner Stadt, um dem Herrn der Herrscher anzubeten und ihm zu opfern in Silo. Dort waren aber Hofni und Pinehas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. An dem Tag nun, als Elkanah opferte, gab er seiner Frau Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern Anteile vom Opfermahl. Hannah aber gab er einen doppelten Anteil, denn er hatte Hannah lieb, aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Der Elkanah, er war der geistliche Leiter der Familie und er hielt sich an Gottes Gebote. Und auch wenn das dem Zeitgeist damals widersprach, als hingegebener Mann reiste er jährlich zu den 3 angeordneten Festen zu der Stiftshütte nach Silo, um dort Gott anzubeten und Opfer darzubringen. Weil Gott hatte nämlich durch Mose angeordnet, dass alle Männer Israels, die älter als 21 Jahre sind, zu den 3 Festen zu der Stiftshütte kommen sollen und dann später zum Tempel. Das eine war das Passafest, das Fest der ungesäuerten Brote, das war im Monat Nisan, April, Mai, dann zu dem Fest der Ernte im Monat Sivan, das war Mai, Juni, und zum Laubhüttenfest im Monat Chiri, September, Oktober. Und so ist auch Elkanah mit seiner Familie nach Silo zur Stiftshütte gereist. Und Silo, das lag ca. 32 Kilometer nördlich von Jerusalem und 24 Kilometer von Rama entfernt. Und das war schon eine aufwendige Reise, wenn man denkt, dass die ja zu Fuß unterwegs waren. Und in der Stiftshütte hatte der hohe Priester Eli und seine beiden Söhne Dienst. Und in Silo, also dort bei der Stiftshütte, hat Elkanah und seine Familie haben dort Opfer gebracht für den Herrn, Tieropfer, und haben vor dem Herrn gefeiert. Und Elkanah gab von dem Opferfleisch Penina und ihren Kindern, aber er gab auch Hannah. Und als Zeichen seiner tiefen Liebe zu ihr, gab er ihr eine doppelte Portion. Und man kann sich merken, dass diese Spannung in der Familie, dass das wirklich Schmerz hervorruft. Die eine bekommt mehr als die andere, die eine hat Kinder, die andere hat keine Kinder. Und so lesen wir weiter, Vers 6 bis 8. Und ihre Widersacherin reizte sie mit sehr kränkenden Reden, um sie darüber zu erzürnen, dass der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Also es geht um Penina. Und so ging es Jahr für Jahr, so oft sie zum Haus des Herrn hinaufzog, kränkte jene sie so, dass sie weinte und nichts aß. Elkanah aber, ihr Mann, sprach dann zu ihr: Hannah, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Also der Kriegsschauplatz des Kampfes war die Unfruchtbarkeit von Hannah. Sie und ihre ganze Familie wussten das, dass es der Herr ist, der Mann und Frau mit Kindern segnet. Und Hannah wusste, dass es der Herr ist, der ihren Mutterleib verschlossen hat. Und Hannah spürte ja diese Last der Wahrheit in ihrem Leben. Und wie reagiert Penina drauf, die zweite Frau? Sie macht sich lustig darüber, sie reizte Hannah. Vielleicht warf sie Hannah fehlendes Gottvertrauen vor, vielleicht mangelnden Glauben. Und dazu kommt noch ja, dass Hannah diese bevorzugte Stellung von Elkanah bekommen hat. Und aus dieser Kombination, aus diesen Faktoren wird Penina zur Widersacherin, lesen wir. Und das hebräische Wort bezeichnet hier eigentlich Feind. Und neben diesem Leid der Kinderlosigkeit hatte Hannah auch noch zusätzlich einen eigenen Feind im eigenen Haus, der sie oft herausforderte und eigentlich noch mehr Leid verursachte. Und Penina stichelte unablässig gegen Hannah, verletzte sie sehr. Und es schien sich dann auch noch zu verstärken, als sie dann immer nach Silo zogen und dort anbeteten. Und sicher hat sich Hannah oft gefragt, ja, warum habe ich keine Kinder? Und diese Fragen und Gedanken haben sie so beschäftigt und sie so traurig gemacht und sie oft weinen lassen, dass sie nichts mehr essen konnte. Wie reagiert Elkana auf diese Situation? Seine Frage, warum weinst du, warum bist du so traurig, das klingt für uns Frauen sehr überflüssig. Der muss doch sehen, was die Situation ist. Welche dumme Frage könnte man denken? Und wenn man genau ins Hebräische hineinschaut, heißt es, warum bist du so traurig? Warum ist dein Herz schlecht? Das mit traurig übersetzte Wort meint ja einen neidischen oder selbstsüchtigen Blick, kann aber auch einen widerwilligen oder ärgerlichen, missmutigen, grollenden Blick bezeichnen. Und Elkana wollte von Hannah wissen, warum sie sich so verhielt. Er hat sie doch lieb. Ich lieb doch meine Frau. Ich lieb dich doch. Und ist dir meine Liebe nicht mehr wert, als wenn du mir 10 Söhne geschenkt hättest? Und dieser Begriff, du hast doch mich, ist das nicht besser als 10 Söhne? Dieser Begriff besser, das bedeutet, das hat zur Bedeutung von etwas Vorteilhaften, von was Günstigem, Guten. Und es bezieht sich auch oft auf materielle, auf wirtschaftliche Vorteile. Und der Elkana könnte diesen Begriff ja besser auch auf die wirtschaftlichen Vorteile bezogen haben. Weil wenn eine Frau Witwe wurde, dann waren die Söhne die einzige Altersvorsorge. Aber Elkana hatte offenbar für Hannah auch vorgesorgt, besser als es 10 Söhne hätten tun können. Deshalb sagte er ja, ist doch besser, du hast doch mich, ist das nicht besser als 10 Söhne? Und wir denken, das sind vielleicht ja unnötige Fragen von Elkana, aber mit diesen Fragen erreicht Gott Hannas Herz und zeigt dir ja ihre ärgerliche Haltung, zeigt dir, dass sie sich falsch ausgerichtet hat. Sie war völlig auf ihre Unfruchtbarkeit und auf ihre Gegnerin konzentriert und nicht auf den Herrn und nicht auf die Liebe ihres Mannes. Was könnte das ja für uns bedeuten? Wo stehe ich gerade? Wo stehst du? Befindest du dich auch in einer unfruchtbaren Phase in deinem Leben, in einem unfruchtbaren Bereich? Und was meine ich damit? Das kann tatsächlich Kinderlosigkeit sein, aber ich möchte es erweitern. Es kann sein, dass dort Unfruchtbarkeit kann sein, dort, wo wir merken, ja, es geht nicht voran, es gibt keine Frucht, kein Ergebnis. Oder wo Dinge anders laufen im Leben, als man sich das vorgestellt hat. Wo Situationen festgefahren sind, wo es keinen Ausweg gibt. Wo schwierige Herausforderungen vor einem stehen, die wie ein hoher Berg erscheinen. Probleme und Lasten, die das Leben schwer machen. Das kann in der Arbeit sein, in der Familie, bei den Kindern, bei Freundschaften, in Finanzen, im Dienst, in der Gesundheit. Sind wir ärgerlich wie Hannah über diese Phase der Unfruchtbarkeit? Belasten uns die Umstände so sehr, dass wir verärgert, verbittert darüber sind? Und menschlich gäbe es sicher Grund genug. Oder machen wir es vielleicht sogar wie Penina, machen jemanden das Leben schwer, weil er oder sie durch eine schwierige Phase geht. Wie geht's weiter bei Hannah? Offenbar hatte Elkana mit seinen Fragen Hannah ins Nachdenken gebracht, zur Selbstreflexion. Gott hatte ihr Herz erreicht und sie wandte sich an die beste Adresse. Wir lesen im Vers 9 bis 11, lesen wir. Und eines Tages stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Eli, der Priester, saß eben auf seinem Stuhl beim Türpfosten des Tempels des Herrn. Sie aber, betrübt wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr und legte ein Gelübde ab und sprach: Herr der Herrscher, wenn du das Elend deiner Magd angesehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt, und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Hannah tat das, was das einzig Gute und Nötige war in dieser Situation. Sie ging, hat sich aufgemacht in die Gegenwart Gottes. In ihrem Tiefpunkt ging sie in Gottes Gegenwart. Sie war ganz ja in ihrem Kummer versunken und aller Schmerz, alle Demütigung, alle Last brach aus ihr hervor. Und sie weinte bitterlich vor Gott. Und ihr Herz ja zerbrach vor Gott. Und sie erkannte, dass sie sich mehr als auf die Umstände als auf den Herrn ausgerichtet hat. Sie erkannte, das Problem lag eigentlich in ihr, in ihrer eigenen Seele. Und Hannah kam mit diesem demütigen, zerbrochenen Herzen vor Gott. Und sie wusste ja, vor ihm darf ich mein ganzes Innerstes ausschütten. Er wird es verstehen. Und Gott selbst hat sie kinderlos gelassen, aber er, der Schöpfer und Geber allen Lebens ist, der konnte sie auch fruchtbar machen lassen, wenn er wollte. Und so war sie vor Gott und verbrachte Zeit in der Gegenwart Gottes. Und sie weinte lange, während sie dort betete. Und sie brachte ja ihre ganze Not vor Gott, den ganzen Schmerz. Doch der Augenmerk lag bei Gott. Ein Gebet des Zerbruchs. Und das war die ja wichtige und einzig richtige Adresse. Und zu wem betet Hannah konkret? Zu dem Herrn der Heerscharen, zu dem Gott, der Herr des Himmels und der Erde ist, der Herr über Sterne, Sonne und Mond ist, der Gott, der die Umlaufbahnen und Positionen regelt wie ein großes Uhrwerk. Zu diesem allmächtigen Gott betet Hannah, zu dem Gott, der souverän regiert. Und sie erkennt auch diese Regentschaft, diese Souveränität Gottes, diese Herrschaft Gottes, erkennt sie in ihrem Leben an. Und sie demütigt sich bewusst unter Gott, sie ordnet sich unter Gottes Herrschaft unter. Das sehen wir da drin, wenn du das Elend deiner Magd gesehen hast und an mich gedenken wirst. Also Magd, Herr und Magd, also sie ordnet sich der Herrschaft Gottes unter. Und dadurch drückt sie ja ihre Hingabe und ihr Vertrauen auch zu Gott aus, dass sie ihm ein Versprechen gibt. Wenn du mir einen Sohn schenkst, dann soll dieser im Gegenzug sein Leben lang dem Herrn dienen. Und für diesen Sohn, für diesen Nachkommen, um den sie so sehr leidet, weil er nicht da war, für den sie viel Spott einstecken musste, weil er eben nicht da war, diesen Nachkommen verspricht sie für Gott. Und welche Hingabe und welches Vertrauen sehen wir da einfach von Hannah. Und es ging nicht mehr um sie, es dreht sich nicht mehr um ihren Schmerz, sondern ihr Herz war ganz auf Gott ausgerichtet. Und Hannah war bereit, das, was Gott tun würde, was Gott schenken würde, auch wieder loszulassen und zu Gott zu bringen, weil sie Gott total vertraute. Und das ist wirklich ja Anbetung. Und das erinnert uns auch an eine andere Geschichte, an jemanden, der auch lange keine Kinder bekommen hatte, die Sarah. Und nach einer langen Zeit des Wartens hat Gott endlich den verheißenen Sohn geschenkt. Aber Abraham war bereit, ihn auch wieder an Gott zurückzugeben. Gott testet Abraham, indem er Isaak opfern sollte. Und Abraham war bereit, das zu tun. Doch Gott hat eingegriffen, als er sein Glauben und Vertrauen von Abraham sah. Gott lässt oft mal Dinge in unserem Leben zu, damit wir uns zu ihm zuwenden, ihn suchen und unsere Herzen vor ihm ausschütten. Und er ist mehr an unseren Herzen interessiert, als dass wir uns das vorstellen können. Und er möchte, dass wir die Dinge vor ihm ausbreiten, die uns bewegen, die uns Not machen. Ja, er weiß um das alles, wie es uns geht, aber wir dürfen ehrlich sein vor Gott, dürfen in seine Gegenwart kommen und ihm alles bringen, was uns bewegt, was uns Not macht, was uns Sorge macht. Und er möchte, dass unsere Herzen ganz auf ihn ausgerichtet sind. Und Gott zuerst in allem. Und vertrauen wir ihm in allen Dingen, auch dann, wenn die Situation sich geändert hat, wenn die Zeit der Unfruchtbarkeit vorbei ist, sind wir auch dann noch bereit, ihn Herr sein zu lassen. Hanna saß so lange vor Gott in seiner Gegenwart und hat gebetet. Und ihre Lippen bewegten sich stumm, sodass der Priester Eli dachte, die Hanna ist betrunken. Doch Hanna sagte, ich bin nicht betrunken, sondern ich habe mein Herz vor Gott ausgeschüttet. Und so hat sie Eli entlassen mit dem Frieden Gottes. Und Gott berührte Hannas Herz in dieser Zeit in seiner Gegenwart. Und wir lesen, ihr Gesicht war nicht mehr so wie vorher. Sie war auch nicht mehr so traurig. Da ist was im Herzen passiert. Das, was im Herzen passiert ist, ist nach außen gekommen, wurde nach außen sichtbar. Die Verbitterung, ja, der Ärger ist gegangen, es ist Ruhe und Frieden eingekehrt. Ein Frieden, der nach außen hin strahlte. Ja, es war noch Traurigkeit da, aber nicht mehr so wie vorher. Was geschieht danach? Lesen wir in Vers 19 und 20. Und am anderen Morgen machten sie sich früh auf und beteten an vor dem Herrn. Und sie kehrten wieder um und kamen heim nach Rama. Und Elkana erkannte seine Frau Hanna, und der Herr gedachte an sie. Und es geschah, dass Hanna schwanger wurde, und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Samuel. Denn, sagte sie, ich habe ihn vom Herrn erbeten. Hanna hatte Gott gebeten, dass er an sie erinnern möge, und Gott hat es getan. Hanna wurde schwanger und hat Samuel geboren. Und Samuel bedeutet wörtlich übersetzt ja Name Gottes. Und auf Hebräisch klingt es sehr ähnlich wie von Gott erhört. Gott hatte das Rufen Hannas gehört und erhört. Und wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass in der Familie dann auch Einigkeit darüber herrschte, dass Samuel nach ungefähr 3 Jahren zu Eli in die Stiftshütte gebracht wurde, um dort zu wohnen und um dort ja dem Herrn zu dienen. Ich habe um diesen Knaben gebeten und nun hat mir der Herr meine Bitte gewährt, die ich an ihn gerichtet hatte. Darum übergebe ich ihn auch dem Herrn. Alle Tage meines Lebens sei er dem Herrn übergeben. Und er betete dort den Herrn an. Elkana und Hanna lebten unter dem Segen dieser Erhörung von Gott. Und Hanna gab ihren Sohn Gott zurück, damit er dem Geber diente. Und wir können echt von dieser Haltung von Hanna und Elkana lernen, dankbar das anzunehmen, was Gott uns schenkt und gleichzeitig ihm aus vollem Herzen ja zurückzugeben. Wo gibt es Hanna-Situationen in unserem Leben? Ich möchte am Ende nochmal auf dieses Thema der Unfruchtbarkeit zurückkommen. Wenn Gott Situationen in unserem Leben zulässt, die uns Not machen, die schwierig sind, die ja unüberwindlich scheinen, dann möchte er uns nicht damit schaden. Er hat immer das Beste für uns. Und der Psalmist drückt es mal so aus: Du bist gut und du tust Gutes. Und das ist jederzeit der Fall. Und das gilt für dich und für mich. Die Frage ist doch, wie wir mit solchen unfruchtbaren Situationen, mit diesen schwierigen Situationen im Leben umgehen. Werden sie uns zu Gott bringen oder wenden wir uns voll Bitterkeit, voll Ärger nach innen, von Gott weg? Wir haben die Wahl an dieser Weggabelung, in welche Richtung wir einschlagen wollen. Was könnte uns davon abhalten, dass wir zu Gott kommen? Im tiefsten Inneren geht es um Stolz oder um Demut. Stolz möchte uns dazu verleiten, ja, unser Recht zu fordern. Stolz sagt, wir wissen es besser als das. Wir wissen besser, was wir brauchen als Gott. Und Demut sagt, dass Gott am besten weiß, was wir brauchen. Demut überlässt Gott die Wahl, was er uns geben möchte und zu welchem Zeitpunkt. Aber wir dürfen wissen, Gott wird uns niemals allein lassen in diesen Phasen des Lebens. Er durchlebt diese Zeiten mit uns. Und der Brief des Paulus an die Philipper gibt uns eine ganz praktische Anwendung, wie wir mit diesen Zeiten der Unfruchtbarkeit umgehen können. Wir lesen hier in Philipper 4, Vers 6 und 7. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Der erste Schritt ist es eine Entscheidung, unsere Sorgen, unsere Ängste, ja unsere Unfruchtbarkeit vor Gott abzulegen und uns um nichts zu sorgen. Und wenn wir Angst haben, dann ist es eigentlich schon eine Warnleuchte, dass wir dringend beten müssen. Wenn wir uns Sorgen machen, dann könnte das die Folge von dem sein, dass wir angefangen haben, auf unsere eigenen Möglichkeiten zu vertrauen, anstatt auf Gott. Also der erste Schritt ist, entscheide dich, Sorgen und Ängste vor Gott abzulegen. Und als zweiten Schritt, den Paulus an die Philipper schreibt, hat er die Grenzen des Gebets festgelegt. In allem dürfen wir zu Gott kommen. Es gibt keine zu großen oder zu kleinen Anliegen. Es gibt nichts, was wir nicht beten dürfen. Und das ist doch ermutigend, oder? Und dann sollen wir unsere Bitten mit Danksagung vor Gott bringen. Wir dürfen uns an das erinnern, was Gott schon getan hat in unserem Leben, wo Gott schon gewirkt hat. Wir dürfen ihm dafür danken, wie er ist, dass er gut ist und dass ihm alles möglich ist. Also unsere Bitten, unsere Gebete mit Danksagung ihm bringen. Und wenn wir so beten, verspricht Gott Frieden. Wir dürfen ihn um alles bitten. Gott verspricht hier nicht, dass wir alles bekommen, worum wir bitten. Aber Gott verspricht, dass sein Friede in unserem Herzen wohnt. Und wir dürfen wissen, dass er ja unsere Bitten erhören wird, wenn sie seinem Willen entsprechen. Und Hannah wurde nicht nur deutlich, dass Gott der Herr der Herrscher ist und alle Kraft hat, sondern sie fand auch Ruhe und Frieden in seiner Gegenwart. Und Hannah hat sich für diesen Weg ja der Demut in Gottes Gegenwart hin entschieden. Und ihr Mann Elkanah hat ihr dabei geholfen, auf die Sprünge geholfen mit seinen Fragen. Und das Wort Gottes hilft uns und ist uns Wegweisung und ermutigt uns ja, zu Gott zu kommen und diesen Königsweg, möchte ich mal sagen, zu wählen und nicht in Stolz, Ärger oder Verbitterung stecken zu bleiben. Und so ist doch die Frage an uns, ja, welchen Weg schlage ich, welchen Weg schlägst du ein in schwierigen, in unfruchtbaren Situationen? Und wir dürfen wirklich wissen, dass der Wille Gottes für unser Leben, dass der gut ist, dass es Gott gut mit uns meint und dass Gott immer aus Liebe handelt. Und er handelt immer so, dass seine Ziele erreicht werden, seine Pläne erfüllt werden. Und oft merken wir gar nicht, wie er wirkt und denken, ja, Gott macht nichts, Gott wirkt nicht, aber er ist immer da und wirkt. Und nachdem Hannah Samuel zu Eli gebracht hatte, lesen wir ein bemerkenswertes Gebet von ihr im zweiten Kapitel. Und da möchte ich zum Schluss die ersten beiden Verse euch noch lesen. Mein Herz freut sich in dem Herrn, mein Horn ist erhöht durch den Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich in deinem Heil. Niemand ist heilig wie der Herr. Ja, es ist keiner außer dir und es ist kein Fels wie unser Gott. Sie gibt Gott die Ehre, weil ihr Herz ja bei Gott angekommen ist. Sie gibt Gott die Ehre und Gott hat ihr Gebet erhört. Und ich möchte euch einladen, jetzt einfach Gott auch ja eine Antwort zu tun. Ich möchte euch einladen, zu Gott zu kommen mit unseren Sorgen, Ängsten und Nöten. Er ist ein Gott, der Wunder tun kann. Und er ist ein Gott, zu dem wir wirklich alles bringen können. Und er ja, wirbt um unsere Herzen, dass wir nicht in Ärger, nicht in Verbitterung stecken bleiben, sondern dass wir ja zu ihm kommen, in seine Gegenwart. Und er möchte uns dort seinen Frieden geben und die Gewissheit, dass was er tut, gut ist und dass er es gut meint mit unserem Leben. Ich spreche noch ein Gebet und dann wollen wir nochmal gemeinsam dieses Lied Wegebner singen. Und einfach ja, das drückt es auch so aus, ja, Gott ist alles möglich, Gott wirkt und wollen ihm ja das ausbreiten, das, was uns schwer macht, was uns schwierig ist und ja, wollen ihn suchen, seine Gegenwart. Danke, dass du nahe bist, Herr. Danke, dass du es gut mit uns meinst, wirklich in jeder Situation in unserem Leben, Herr. In jeder schwierigen, jeder herausfordernden Situation, in jeder unfruchtbaren Phase unseres Lebens, Herr. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen wirklich hier segnest, Herr. Ja, dich da drin zu suchen, Herr, nicht in Verbitterung, nicht in Ärger, ja, stecken zu bleiben, sondern wirklich zu dir zu kommen, das Herz auszuschütten vor dir in deiner Gegenwart, Herr. Herr, danke, du rufst uns, du willst unsere Herzen erreichen, du willst in unsere Herzen hineinwirken, unsere Herzen verändern, Herr. Und lass uns deinen Frieden wirklich erleben, deine Nähe erleben, Herr. Du weißt, was jeden Einzelnen auch beschäftigt, wo jeder Einzelne steht, Herr. Und bitte begegne du einfach jetzt jedem, Herr. Danke, dass du da bist. Danke für deine Liebe, Herr. Und danke, dass du es gut mit uns meinst und dass du Gutes tust und gut bist, Herr. Das bekennen wir und daran halten wir fest, Herr. Und wir geben dir die Ehre, Jesus. Amen.